Da habe ich realisiert, oh Moment, das, was ich ruhig nenne und gut, war eigentlich ein Taubheit. Aus dem Autobahn links zur Firma. Und wenn man dann rechts gehen würde, dann ist es Autobahn Richtung Osten. Und ich hatte in diesem letzten Jahr, dass ich da gearbeitet habe, jeden Tag das Gedanke, ah, statt links fahre ich rechts und fahre nach Istanbul. Was bringt uns denn dieses System, das ständig wachsen und wachsen und wachsen muss? Was produziert das?
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der Eran Freywald. Er ist heute Therapeut, Coach, Paarberater, Prozessbegleiter und er hat damit sein richtiges Leben gefunden, wie er selber sagt. Weil der Eran Freywald war jahrelang Manager, hat in grossen internationalen Technologiefirmen als Chef Leute geführt. Er ist in Montreal aufgewachsen, hat in Kanada und in den USA lange in der Softwareentwicklung gearbeitet, ein MBA in Singapur gemacht und lange in Frankreich gearbeitet, bevor er dann in die Schweiz kam und die Businesswelt da bei uns gelebt hat, wo es um Zahlen und Fakten geht. Und irgendwie hat er ein Leben geführt, das gar nicht sein eigenes ist. Bis zu dem Tag X, der eine Abzweigung in seinem Leben, wo alles verändert hat. Ich finde das Gespräch mit dem Eran Freywald darum so inspirierend, weil wir doch alle Momente kennen, wo man sich fragt, bin ich da am richtigen Ort? Wie fest erfüllt mich das, was ich wirklich mache? Oder müsste ich eigentlich nochmal ganz etwas anderes machen? Und wie soll das gehen? Und wie spüre ich denn das überhaupt, was richtig und was falsch ist? Wie fühle ich denn überhaupt? Alles Fragen, die mich interessiert haben, von einem, der Leidensprozess durchgegangen ist und heute an einem ganz anderen Punkt steht als noch vor 10 Jahren. Ich wünsche euch ein gutes Zuhören und ein paar Erkenntnisse bei dem Gespräch mit dem Eran Freywald. Wie geht's dir gerade?
Ja, gerade gut. Ich liebe die Hitze.
Aha.
Ja, das gefällt mir sehr, passt sehr gut zu mir. Und ein bisschen nervös, weil wir jetzt anfangen. Auch sehr neugierig, was da auftaucht in unserem Gespräch.
Das sagst du sehr schön. Und ich mag auch sehr, wie du innehaltest und dich wirklich fragst, wie es mir geht. Habe ich jetzt gerade gespürt.
Ja.
Was macht die Frage mit dir, wenn das Leute fragen?
Dir?
Wie geht's dir?
Meine allererste Reaktion, und das hat auch mit meiner Vergangenheit zu tun, kommt so ein Panik. Oh, ich muss jetzt was liefern, muss sagen, wie es mir geht. Und zwar, ich muss eine gute Antwort haben. So. Mm. Und da kommt die erste Welle von Leistungsdruck und dann atme ich und dann schaue, ja, was ist jetzt gerade da? Und dann kommt's und dann entspannt sich was.
Was passiert denn bei dir rein, wenn du die Frage musst beantworten musst? Du hast vorher gesagt, da kommt gerade so einen gewissen Leistungsdruck auf. Wenn wir jetzt in dich hineinschauen könnten, was würde da passieren? Was würden wir da sehen?
Ich denke, weil, und da gehen wir einen Moment zurück in meine Kindheit, wo niemand hat mich diese Frage gestellt. Es kam fast nie vor. Es gab auch wenig Interesse in meine innere emotionale Welt.
Es hat dich niemand gefragt, wie es dir geht?
Nicht mit Interesse. Und nicht, dass Menschen das wirklich wissen wollten. Oder sehr selten. Das bestimmt hat passiert. Aber in meinen Ursprungsfamilien so wurden aus vielen guten Gründen auch Emotionen eher gemieden. Und es hat keinen Raum dafür. Und da habe ich gelernt, um in dieser Umgebung zu überleben, da okay zu sein, diese ganze emotionale Welt ein bisschen weg von mir abzuspalten und es einfach wegzumachen. Weil es viele, viele Jahre relativ taub in mir. Intellektuell war super, konnte gut denken, gut funktionieren. Aber die Frage, ja, was fühlst du? Ich hätte geantwortet, ja, mir geht's gut, ruhig, alles gut.
Mhm.
Ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen in meine Geschichte rein. Aber irgendwie mit Mitte 30 gab es eine große Umwandlung in mein Leben. Mehrere Facetten von meinem Leben. Und da habe ich realisiert, oh Moment, das, was ich ruhig nenne und gut, mir geht's gut, war eigentlich eine Taubheit. Ich war mit meinem Körper nicht verbunden, ich hatte sehr wenig Gefühlsinhalt. Ich habe immer gedacht, ja, anderen, die fühlen, die sind so Drama Queens, das machen sie so ein großes Ding. Auf. Mir geht's gut, ich bin ein Fels in der Brandung. Ja, das war ein bisschen mein Selbstbild. Ne? Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich das realisiert habe, dass ich so oft mit mir nicht verbunden bin und auch mit anderen nicht verbunden bin. Und das hat wehgetan. Erstmal, es war ein Schock, so langsam zu sehen. Und dann habe ich angefangen mit dieser Frage, ja, was ist da inne? Mhm. Was passiert da? Es war oft auch die Frage, wie möchte ich, oder wie muss ich hier sein, damit ich dazu gehöre und dass andere mich gerne haben.
Wie muss ich sein, dass ich nicht anecke, oder wie muss ich sein, dass es funktioniert?
Genau, dass es funktioniert, ja. Und es ist dann weniger die Frage, was ist eigentlich da in mir? Was fühle ich? Was erlebe ich? Was bewegt sich in mir? Und vielmehr, ich bin total dann im Außen. Was muss ich hier fühlen, damit es für anderen gut ist? Und das sage ich dann, ja, so geht's mir so. Dann sind wir, keine Ahnung, in einer Beerdigung und dann sage ich, ja, ich bin traurig. Vielleicht bin ich gar nicht traurig, aber das passt gerade zu der Situation.
Ja, das könntest du nie sagen, dass du nicht traurig bist bei einer Beerdigung. Oder? Oder kann man das?
Braucht ein Stück Mut, aber. Es ist mir übrigens vor kurzem passiert, letztes Jahr, von meinem Schwiegervater, den ich sehr, sehr gern gehabt hatte, der ist gestorben. Und es war seine Beerdigung. Du, ich habe so viel Liebe gespürt. Und irgendwie ihm gegenüber und alle diese Menschen, die auch von weit entfernt gekommen sind, um mit ihm ein letztes Mal zu sein, sozusagen. Und ich habe diese Menschen gesehen, die ich auch zum Teil viel kannte und habe mich so gefreut, sie zu sehen und hatte keinen Bock, das zu verstecken, dass ich freudig war. Und ja. Menschen haben auch zum Teil ein bisschen, ja, was, wir müssen ja hier traurig sein, was machst du jetzt? Aber irgendwie, ich konnte spüren, ja, vielen von ihnen ging es auch gut. Und die waren auch, haben sich auch gefreut und so. Und das hat das wie auch die Erlaubnis gegeben, dass wir hier auch traurig sein dürfen und uns auch freuen dürfen.
Ja. Und du hast vor allem gespürt, auch dort wieder, wie es dir geht und entsprechend ehrlich gewesen mit diesen Gefühlen.
Ja.
Wo ich das erste Mal von dir gelesen habe, Iran, hat mich das so fasziniert, weil du gesagt hast, ich habe ein Leben geführt, das gar nicht meins ist.
Hm.
Wie führt man ein Leben, das nicht das eigene Leben ist?
Ich denke, das, also ich spreche von mir, das hat angefangen, wo ich aufgehört habe, eben nach innen zu lauschen. Was ist mir wichtig? Was interessiert mich? Was fasziniert mich? Und das geht auch zurück in die Kindheit und irgendwann, weil diese Frage nicht wirklich von außen kam, habe ich auch aufgehört, mich selber das zu fragen. Und dann kam mir die Frage, ja, was muss ich jetzt tun, um erfolgreich zu sein? Und nach einer Definition von Erfolg, die nicht meins war, sondern von außen kam. Ich bin auch in eine sehr, also ich bin in Montreal, Kanada aufgewachsen, in eine jüdische Bubble, mhm, Community, so, wo es da bestimmte Ideen gab von, was Erfolg ist. Mhm. Was ein erfolgreiches Leben ist.
Und was sind das für Ideen?
Ziemlich materialistisch. Ja, wenn man, es gibt so einen Witz, ja, wenn, als Jude ist gut, wenn du entweder Arzt oder Lawyer bist.
Jurist, genau.
Jurist, genau. Und wenn du ja ein bisschen geistig behindert bist, dann vielleicht Buchhalter oder so. Ja, also es war sehr Anerkennung, Geld verdienen, eine gute Position haben. Das war wie sehr wichtig. Und dann dazu heiraten, Kinder haben. Und wenn das man hat und einen guten Job und so, dann ist man glücklich. So.
Wenn man mal den Erfolg erreicht hat, dann kann man zufrieden sein.
Ja, well, dann ist es gut.
Ja.
Genau. Genau. Also natürlich ist es gut, immer mehr Geld zu verdienen, immer mehr befördert zu werden und so. Ja, und das war so. Das habe ich gar nicht in Frage gestellt damals. Doch, stimmt eigentlich nicht. Es gab da eine Zeit als Teenager, ein paar Jahre, wo ich schon viele Fragen hatte. Stimmt das? Und wenn ich das alles erreicht habe, dann was? Dann das Leben dann vorbei und ich warte bis zum Sterben. So. Kamen so Fragen. Dann habe ich relativ schnell gelernt, diese Fragen haben keinen Raum. Ich kannte niemanden in der Zeit, der wirklich eine Resonanz auf diese Frage hatte. Und ich habe sie gelernt, zu weg von mir zu drücken. Und dann bin ich auf eine Schiene gegangen, wo ich Ingenieurie studiert habe, weil ich das gut konnte, weil mein Vater Ingenieur ist und war, ist jetzt pensioniert. und weil das Sinn macht, weil als Ingenieur kann man gut verdienen und Sicherheit haben.
Genau, da kann man ja noch schauen, was man nachher noch für Managementposten übernehmen will. Wenn man mal Ingenieur ist, dann
gibt's viele Optionen.
Hat man gute Basis.
Man braucht immer Ingenieure. Oh ja, genau. Und dann irgendwann war ich in ein Leben, also ich habe Ingenieur studiert, als Ingenieur gearbeitet, Business-Schule dann gemacht, Management. Und die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund das Gefühl, nicht meins.
Das hast du immer schon das Gefühl gehabt?
Nein, im Hintergrund.
Also beim Studium, wer die ersten Jobs?
Ja.
Immer, wo irgendwo hat es eine Stimme gegeben, die gesagt hat, eigentlich ist das.
Ja, ich kann mich erinnern, auf einem Interview für die Business-Schule musste man ein paar Interviews machen. Ne? Das war so eine renommierte Business-Schule. Und da war ich in Toronto für das Interview und ich denke, das erste Mal in meinem Leben, wo ich einen Anzug mit Krawatte und alles hatte. Und durch die Straße von Toronto, es hat sich so fremd angefühlt. So wie, was mache ich hier? Wer bin ich jetzt? Und das war so unangenehm, diese Krawatte war so, man erstickt und so.
Wie ein Schauspiel, wie so ein Rollenspiel.
Ja, genau. Eine Rolle, die gar nicht zu mir passt.
Ja.
Genau. Aber denn das ist das mit, naja, auch in meiner Arbeit mit Menschen kommt viel das Thema Scham. Und wenn wir grundsätzlich Scham in uns haben und uns schämen, denn immer wenn wir dieses Gefühl haben, ist etwas falsch, das nächste Gefühl ist, ja, aber ich sollte nicht so fühlen. Was ist denn mit mir los? Eigentlich, ja, ich bin jetzt Businessman und ich möchte das sein. Wieso fühlt sich das komisch an? Ist was Falsches mit mir? Und muss ich etwas mit mir machen, damit ich dann besser in diese Schiene reinpasse? So. Und das ist so der Trick. Ja, dann hört man nicht mehr diese innere Kompass zu oder so.
Das ist eine falsche Stimme. Der ja, genau. Man
diese innere Signale, die da so wichtig sind, die sagen, hey, Moment, falsch, ja. Nicht, falsche Richtung. Die werden dann ignoriert.
Mhm.
Und dann sage ich, nein, das Signal ist nicht falsch, ich bin falsch. Und wenn ich mich genug anstrenge, kann ich es machen. Und das Gefühl hatte ich viele, viele Jahre in meinem Leben. Bin dann in Management-Positionen gegangen, Abteilungsleiter und so weiter. Konnte diese Rolle gut spielen, weil irgendwie das Kopf funktioniert relativ gut. Aber die ganze Zeit, ist nicht das. Ich bin an dem falschen Ort.
Wie hast du die Rolle gespielt? Also was bist du für ein Manager gewesen und für einen Chef?
Es gab doch von meiner Natur her, das kann man nicht verhindern, ne? Das kommt. Mein Interesse an Menschen zum Beispiel. Da war ich als Manager oft, vielleicht nämlich als Coach oder Therapeut, da im Sinn von viel zugehört, verständnisvoll, weil es als Manager nicht immer vorteilhaft ist. Mir viel Konflikte war für mich sehr schwierig. Diese Manager, also im Sinn von, jetzt sage ich dir, was du zu tun hast und wenn du das nicht magst, ist dein Problem, nicht meins, das war schwierig für mich.
Mhm.
Ich wollte immer verstehen, ja, wieso ist das denn schwierig für, wie kann ich das besser für dich machen? So. Und dann muss ich viel Maske tragen, im Sinn von tun, als ob etwas für mich wichtig ist, was für mich nicht so wichtig ist. Zum Beispiel finanzielle Wachstum, Gewinn, Marktanteil. Wir waren in Meetings so, und der CEO, ja, wir haben jetzt 5% Marktanteil in Frankreich verloren. Und alle so, oh nein, was müssen wir machen? Und ich auch. Ja? Und innerlich so, das ist mir sowas von scheißegal. Und ständig diese Maske zu tragen, das kostet ganz viel Energie.
Ich frage mich jetzt aber gerade, da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere, die auch finden, ich spiele das Spiel ja manchmal so ein bisschen so mit, wie man das so, wie das irgendwie dazu gehört und das so ein Kodex ist. Aber persönlich betroffen bin ich jetzt von diesen 5% Marktanteil, die da im Minus liegen, ja nicht.
Ja.
Ich habe ja immer noch meinen Lohn. Ja. So, oder?
Ja.
Du bist einfach einer von denen, was jetzt anspricht und sagt.
Ja, und vielleicht war das so weit entfernt von meinem eigentlichen Weg, mein wahrer Weg, könnte man sagen, dass es so wehgetan hat. Und vielleicht für andere Menschen ist 90% stimmig und nur dieser Teil ist ein bisschen blöd. Und dann kann man ja gut damit leben. Das passt auch. Manchmal muss man ja die richtigen Sachen sagen. Das gehört auch zum Leben.
Ja.
Aber bei mir war es so daneben. Das war so nicht mein Weg.
Hättest du noch andere?
Im Nachhinein, ne?
Ja, ja. Und damals hast du aber gedacht, doch.
Ja, damals kam der Gedanke, ja, wenn es nicht stimmig anfühlt, dann ist was mit mir los.
Ja.
Und dann muss ich noch an mir arbeiten und schauen, wie ich dieses Bild erfüllen kann. Mhm. So.
In welchem Moment findest du auch heute in der Retrospektive eigentlich lustig, dass ich das so gemacht habe? Also gerade in der Businesswelt, wo man ja dann Business-Lunches hat und eben.
Immer eine große Freude.
Was hast du dort für Gespräche geführt? Hast du die Leute schon gefragt, wie es ihnen geht?
Das ist eine gute Frage. Jein. Der Teil in mir, der interessiert war, war da. Auch der wollte tiefer gehen mit Menschen. Wirklich, ja, wie geht es dir wirklich? Was ist für dich wichtig in deinem Leben? Das war alles da. Und ich hatte auch Angst davor, auch mich zu zeigen in dem. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, weil das war so unbekannt für mich, diese eher tiefere Gespräche oder diese Verletzlichkeit, das war für mich damals so unbekannt, dass ich hatte wirklich auch Schiss davor. Und ja, wenn ich so eine Frage stelle, dann vielleicht entwickelt sich eine Tiefe, was ich auf einer Seite möchte. Und dann auf der anderen Seite, ja, jetzt muss ich jetzt aber was von mir preisgeben. Und es fühlt sich ganz... Davor habe ich Angst. Mhm. Das will ich nicht. Und dann oft so in diese Clinch gefangen.
Da könnte ja noch rauskommen, dass du das gar nicht so gerne machst, wie du sagst, in dem Job. Oder dass du gar nicht richtig bist für den Job.
Zum Beispiel. Oder dass ich gerade sehr unwohl fühle in diesem Business Lunch, mit diesem Anzug an. Mhm. Und diese ganzen Gespräche mich zu Tode langweilen. Oder dass ich sehr gerne über etwas anderes sprechen würde. Und das ist wie ein Widerspruch, was ständig da ist. Weil eigentlich was wichtig ist, sind die Menschen. Und auch damit das Business gut läuft, muss den Menschen auch gut gehen. Ja? Langfristig. Kurzfristig ist anders. Ja? Und da kann man auch Menschen mit Stress und Angst und so gut pushen. Mhm. Aber langfristig geht das nicht. Und das wird nicht so wirklich erkannt. Selbst wenn es so... Man erkennt das in Wörtern, aber in der Praxis, in meiner Erfahrung, wie das war, am Ende des Tages ist ja, wie viel Gewinn hast du generiert? Wie viel Umsatz? Das ist, was zählt. Ja. Und das war für mich irgendwie eine sehr fremde Idee. Ich konnte das kognitiv verstehen, aber mein Herz ging nicht mit. Wieso ist es denn so wichtig, 10% mehr als letztes Jahr zu machen? Wieso ist das so verdammt wichtig?
Warum immer der Wachstum? Also wenn jetzt da so ein Wirtschaftler vis-à-vis von dir würde sitzen, würde er wahrscheinlich sagen, weil ohne Wachstum geht das System nicht. Aber das sind Fragen, die ich mich auch stelle. Vor allem in der heutigen Zeit, ja. Wo es so gut geht.
Ja. Was bringt uns denn dieses System, das ständig wachsen und wachsen und wachsen muss? Mhm. Was produziert das? Spannende Frage.
Und die Frage hast du aber dich damals auch schon, die hat dich umgetrieben. Aber die Chance, um die anzusprechen oder beziehungsweise... Möglichkeiten, um irgendein System von innen aus zu verändern, das war keine Option für dich.
Damals hatte ich nicht das Gefühl. Ich war auch zu viel mit meinen Themen beschäftigt, von ich bin irgendwie falsch. Und so, von ein System von innen zu verändern, muss man ganz überzeugt sein, so wie ich das spüre, ist irgendwie richtig und ich werde dafür kämpfen. Das war für mich in der Zeit nicht da. Es war irgendwie nicht stimmig, aber vielleicht bin ich dann daneben und das war so ambivalent in mir. Diese Energie zu kämpfen, das war gar nicht da. Und nicht dran in der Zeit. War was anderes dran.
Was ist denn dran gewesen?
Zu gehen, erstmal.
Mhm. Ja. Du hast damals in Lugano gearbeitet, im Tessin.
Genau. Von einer die chinesische Firma, also eine internationale Firma, basiert in Lugano.
Research Development?
Genau, ich war Abteilungsleiter für Forschung, Entwicklung und Marketing.
Was ja eigentlich noch gut tönt.
Ja, es tönt ganz gut. Ja. Genau. Ja, es tönt ganz gut. Und? Das Problem, sowas zu verlassen, was so gut tönt.
Also renommierte Aufgabe, eine gute Stellung in der Firma, toller Lohn. Und du fährst jeden Morgen auf deren Autobahn zu dieser Firma.
Ja.
Und was passiert denn?
Ja, diese Autobahn, es gab, man könnte dann aus dem Autobahn links zur Firma. Und wenn man dann rechts gehen würde, dann ist es Autobahn Richtung Osten. Und ich hatte in diesem letzten Jahr, dass ich da gearbeitet habe, jeden Tag das Gedanke, statt links fahre ich rechts und fahre nach Istanbul.
Also nicht gerade Mailand oder Venedig, relativ nah gelegen wäre, sondern Istanbul. Nicht gerade Istanbul, es muss dann wirklich weiter weg sein.
Ja, genau. Ja. Und das war so meine Fantasie, jeden Tag.
Und jeden Tag bist du aber dann schlussendlich doch rechts abgebogen. Oder links.
Links, genau.
Bist du dann doch links abgebogen.
Bis das dann ich das nicht mehr gemacht habe. Ja.
Dann hätte es den Tag gegeben, wo du rechts abgebogen bist.
Metaphorisch. Also ja. Ich bin nicht nach Istanbul gefahren, Aber es gab einen Tag, wo ich dann habe gesehen, wie ich mich aufstehe, zu meinem Chef gehe, der CEO war von der Firma, und gesagt, ich kündige.
Das hast du gesehen?
Ich habe mich selber beobachtet, wie ich das mache. Ich kann es nicht anders erklären. Es war keine Entscheidung den Tag davor oder den Monat davor. Jetzt mache ich das und ich schreibe einen Kündigungsbrief und so. Das war gar nicht das. Aber ein Tag bin ich aufgestanden, ging zum Büro von meinem Chef und gesagt, ich kündige. Und war selber überrascht, dass ich das mache.
Das ist wie so aus dir raus geflossen.
Irgendwie, ich konnte nicht anders. Ich habe mir den Punkt erreicht, wo es nicht mehr ging.
Magst du dich erinnern an die Zeit kurz vorher? Also wie hat sich das angefühlt? Ist das eine totale Schwere gewesen? Oder eben, wie du jetzt gerade sagst, es ist einfach plötzlich so passiert?
Wie mehr und mehr das Gefühl, gefangen zu sein, am falschen Ort zu sein, Enge, Druck, so. Was ich seit Jahren kannte und immer mich erklärt habe, ja, wenn nur oder andere Job und dann geht's besser. Und dann habe ich klar gesehen, na, das mache ich seit 10 Jahren und immer das Gefühl ist da. Und das war nicht kognitiv, das war ein Körpergefühl von total gefangen sein, der irgendwie gewachsen ist von Tag zu Tag, bis dass es nicht mehr aushaltbar war. Und das war kein Burnout, ich konnte noch gut funktionieren, ich war noch sehr da, aber so ein unfreies Gefühl. So ein Gefühl, das ist so falsch, was hier gerade passiert. Es war die Monate davor, war, ist dieses Gefühl mehr und mehr in mir gewachsen, gestiegen. Ja.
Und du siehst dich also zu dem Chef laufen, zu kündigen und machst es dann gerade direkt?
Ja.
Was hat er gesagt?
Der war überrascht. He didn't see it coming. Und auf einer Seite, der fand das nicht so cool. Kann ich auch verstehen. Ich denke, auf der anderen Seite hat er doch ein bisschen gespürt, dass meine Motivation nicht so ganz da war in den letzten Monaten. Und der war ein sehr erfahrener Chef, der sieht Menschen, die kommen und gehen. Also für ihn das ist einfach part of business. In dem Sinne, der hat es auch okay genommen. War überrascht und hat gesagt, irgendwas, ja, schade, wenn du bleibst, in 2 Jahren bist du in der Geschäftsleitung und so. Und dann, ja, wirklich. Das hat mich überrascht. Weil ich habe mich als so unmotiviert erlebt.
Auch interessant, ja. Das heißt, man kommt so in eine Karrierelaufbahn rein und dann passiert vieles dann auch automatisch, würdest du sagen.
Wie meinst du?
Also, dass du, obwohl du relativ unmotiviert gewirkt hast, sagst du, wenn man mal an dem Punkt ist, wo man eine gewisse Erfahrung mitbringt und in gewissen Rollen ist, dann kommt man, das ist eine Frage, kommt man automatisch einen Schritt weiter und nochmal einen Schritt weiter.
Irgendwie.
Und man muss sich
anscheinend, ja. Hat mich sehr auch überrascht.
Hätte dich das aber auch noch irgendwie gereizt? Zu dem Zeitpunkt plötzlich?
Überhaupt nicht.
Gut.
Überhaupt nicht.
Das hat mich jetzt erstaunt. Ja. Aber das ist wirklich, das hast du auch gemerkt. Also, obwohl die Zukunftsvision da gewesen wäre für dich, das ist jetzt
überhaupt nicht. Ich war ja auch in der Firma davor in der Geschäftsleitung, also ich wusste, was das ist. Es hat nicht mehr so eine große Wow-Geschäftsleitung. Nein, das war für mich so dermaßen klar in dem Moment, ich gehe. Und irgendwie, und das war auch überraschend, eine Klarheit, und ich komme nie wieder zurück.
Hast du auch gesagt?
Intern zu mir. Also einfach die Klarheit war da.
Viele fragen dann wahrscheinlich, und was machst du jetzt?
Ja. Das ist dann die nächste Frage.
Ah, spannend, hast du gekündigt. Was machst du jetzt?
Aha. Wow, und mit dem hatte ich eine Reise, mit dieser Frage. Ja, ich sage dir, erste Jahr, weil ich hatte keinen Plan. Ich hatte keinen Plan, ich wusste nicht, was ich mache.
Du hast einfach gewusst, das nicht mehr.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Und natürlich, dann kam bei mir so die Frage, was jetzt? Und natürlich kommt das viel von außen. Okay, du hast gekündigt und was ist jetzt? Was ist dein Plan, ne? Und die Wahrheit, die ich nicht sehen wollte in der Zeit, war, ich habe keine Ahnung. Ich bin verloren. Das wollte ich aber nicht, das war irgendwie zu gefährlich, wirklich zu gestehen. Na, und dann habe ich immer so Sachen gesagt. Ja, ich habe Ideen, eine Firma zu gründen. Ich habe ganz coole Ideen. Und ich dachte mal, ja, ich werde Lehrer sein oder irgendwas. Musste ich mich selber und anderen sagen, um einfach nicht mit dieser Verlorensein wirklich, ja.
Wow, krass, ja. Es ist, ich kann mir das gerade sehr gut vorstellen, weil das ist ja, also wenn man wirklich nicht weiß, was man will, und man weiß einfach das nicht,
ja.
das einfach nicht mehr. Das geht wie nicht mehr. Aber, aber ich habe keine Ahnung, wo es soll durchgehen.
Ja. Das ist ein spannender Ort.
Ja, es ist du sagst, es ist ein spannender Ort.
Im
ja.
Nachhinein, das war ein großes Geschenk.
Ja.
Ein gutes Jahr verloren zu sein.
Das Jahr.
Ein Jahr. Innerlich, also 4 Jahre habe ich dann kein Geld verdient danach.
Bin 4?
Ich total umorientiert und...
Nach 2 Jahren ist man ausgestürzt, oder? Man ist doch 2 Jahre vom RAF Geld über.
Ja, oder 1,5, ja.
Oder 1,5, okay. Ja, und ja. Irgendwann, wenn all die Bemühungen für einen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt nicht funktioniert, heisst es, man ist ausgestürzt und dann lebt man eigentlich vom Sozialamt.
Ich habe von Sparnissen gelebt.
Ja.
Ich konnte viel sparen. Das war auch ein großes Geschenk von diesen Jahren in der Businesswelt. Und da konnte ich gut von Sparnissen leben.
Mhm.
Ja.
Aber nochmal zurück zu dem verlorenen Ort, wo du eigentlich wie dir selber eine Geschichte hast müssen erzählen, dass es irgendwie für dich funktioniert im Moment.
Ja.
Ich gründe jetzt ein Business oder ich werde Lehrer.
Ja, genau.
Und gleichzeitig aber, wie es stimmt, das stimmt aber eigentlich auch nicht.
Ja, genau. Auch ich dachte, also die Idee von Lehrer hatte ich und dann habe ich mich beworben zu, wie sagt man das, das Studium zum Lehrer werden.
PH.
Ich beworben und davon ausgegangen, ja, sie werden meinen Bachelor's und Master's erkennen, weil da gab es viel Mathe und Physik, das, was ich unterrichten muss. Und dann habe ich gesehen, nein, die akzeptieren gar nicht. Also nichts ist... Die berücksichtigen das gar nicht. Und ich musste dann von Bachelors anfangen. Das heißt, Bachelors machen, Masters machen, dann noch pädagogische Hochschule machen. Viele Jahre Vollzeitstudium. Das war dann klar, nein, mache ich nicht. Und im Nachhinein, eine von den vielen Geschenken von Universum, was ich in mein Leben bekommen habe.
Dass du nicht Lehrer geworden bist.
Genau. Dass das überhaupt nicht möglich war, in dieses Studium zu gehen. Aber das war auch, wäre nicht das Richtige gewesen.
Warum weißt du das jetzt so klar?
Ich bin inzwischen zu meiner Berufung gekommen und meine Berufung ist nicht, Schullehrer zu sein.
Was ist deine Berufung?
Therapeut. Therapeut, Gruppenleiter, Seminarleiter. Das, was ich jetzt gerade mache.
Mhm. Mhm. Und was ist es dort, wo dich jeden Morgen auf der Fahrt an Ort ganz klar dorthin steuern lässt?
Nur wenn ich jetzt an meine Praxis denke, ich sitze da mit Menschen, und wir reden über das, was ihnen wirklich wichtig ist. Es geht ums Eingemachte. Und ich kriege einen Blick in ihr inneres Leben hinein. Und das ist berührend und das bewegt mich und das fasziniert mich. Und das ist mein Job und dafür verdiene ich Geld. Das ist irgendwie unglaublich. Ich glaube es immer noch nicht so ganz.
Ja.
Und wir bewegen ja die wirklich wichtigen Themen. Beziehung und Berufung und... Wie stehe ich im Leben? Was wünsche ich mir für mich? Das ist täglicher Inhalt. Ne? Und da bin ich einfach manchmal wie ein Kind, das spielt. Es ist so eine Freude. Selbst wenn es manchmal sehr herausfordernd ist. Es ist nicht nur einfach. Aber das ist, für mich, da bin ich an dem richtigen Ort.
Mhm. Ja. Wie du etwas kannst bewirken?
Es ist inzwischen wie eine Nebenwirkung, das Bewirken. Ich war. Die erste Jahre als Therapeut sehr, ja, ich bewirke was und das kam mit einem gewissen Leistungsdruck. Ich muss hier auch was bewirken. Und wenn das nicht passiert, dann was habe ich jetzt hier falsch gemacht und so. Und inzwischen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin da, so wenn du mein Klient bist zum Beispiel, geht es um Selbstbegegnung, dass du dich selber mehr in die Tiefe begegnest. Und für mich ist auch Friedensarbeit. Du mit dir selbst mehr in Frieden kommst. Na, weil wir Menschen, wir sind ständig im Krieg mit uns selber. Und so einen Raum zu schaffen, wo jemand tiefer in sich gehen kann, sich kennenlernen kann und schauen die Stelle, wo bin ich mit mir in Konflikt. Und das schafft alle möglichen Symptome, mit wem sie denn in die Therapie kommen. Und die sagen nicht, ich bin in Konflikt mit mir. Die sagen, ja, mein Job geht nicht gut oder meine Beziehung oder was auch immer. Und für mich geht es darum, hey, lass uns erforschen. Schauen, was passiert da? Da ist meine Neugier geweckt und mein Mitgefühl. Und das ist für mich, worum es geht. Und wenn es denn was bewirkt, umso schöner.
Mhm. Mhm. Aber primär steht das Erforschen und das Beobachten im Zentrum.
Ja, es ist viel mehr, ne? Weil das ist nicht nur eine kognitive Sache.
Ja, ja.
Lass uns das verstehen. Ne? Mhm. In der Therapie und damit Therapie wirksam ist, müssen die Gefühle da sein. Das heißt, es ist ein Raum, wo die Gefühle, die wir sonst vermeiden, Raum bekommen. Langsam, dass wir mit ihnen, mit diesen Stellen in uns, die wir ablehnen und nicht so gerne haben, dass wir die langsam berühren. Das ist, was ich mit Friedensarbeit meine. Und das ist eine emotionale Sache. Das kann man nicht nur mit dem Kopf verstehen.
Das ist denn das auch, was ihr Therapeuten mit Körperarbeit meint?
Für mich sollte das zu allen guten therapeutischen Ansätzen gehören, dass Emotionen irgendwie einen wichtigen Platz haben. Und natürlich Emotionen, die sind vor allem Körperphänomene. Wut spüre ich im Körper. Mhm. In meine Faust, in mein Herz, der rast, und in mein Kiefer vielleicht. Und wenn ich die Verbindung zum Körper nicht so habe, und in unserer Kultur ist es leider ziemlich verbreitet, dass Menschen diese Verbindung verlieren, kann ich auch nicht mit meinen Gefühlen wirklich in Kontakt sein.
Hm. Wieso verlieren wir denn den Körper?
Das ist denn, wenn wir über Entwicklungstrauma reden, als Kinder. Kinder sind ja sehr mit uns, mit ihrem Körper verbunden, oder? Nicht sinnvoll. Also wenn sie wütend sind, dann schreien sie. Wenn sie traurig sind, dann weinen sie. Wenn sie freudig sind, dann platzen sie voll Freude.
Ja. Ja.
Da ist diese Verbindung voll da. Und wenn das denn gespiegelt wird von den Eltern, anerkannt, wird gewertschätzt, und zwar alle Emotionen, auch Wut und auch Trauer, aber auch Freude, bei Kindern kommt auch die kindliche Lust, kindliche Sexualität, wenn das alles herzlich willkommen ist, begrüßt ist von den Eltern, ungespiegelt. Ich sehe, dass du wütend bist. Ich sehe, dass du Angst hast. Ja, komm, das ist alles in Ordnung. Wenn diese Botschaft regelmäßig da ist, muss nicht immer da sein, aber ausreichend da ist, dann lernt das Kind ja gut. Ich kann mit diesen Gefühlen sein, die sind in Ordnung. Ich kann in mein Körper beleben. Und das ist eine Quelle von Lebendigkeit. Und so, und auch die inneren Signalen. Was ist jetzt für mich stimmig und was ist nicht stimmig? Wenn aber dieser wohlwollende Kontakt nicht da ist, dieser präsente, eingestimmte Kontakt chronisch fehlt, was bei vielen Menschen der Fall ist.
Chronisch fehlt heißt und auch anders da ist, als du jetzt gerade beschrieben hast. Also ich höre Leute sagen, jetzt bist du mal ruhig, schreie nicht zu mir. Oder jetzt hör mal auf brüllen.
Genau.
Oder musst das keine Angst haben.
Ganz genau. Ganz genau. Ja. Oder wieso bist du wieder wütend? Oder ja.
Ja, ja, also
Jungs,
dass die
Gefühle, nicht. Ja.
Die Gefühle teilweise unterdrückt sollen werden und keinen Platz finden.
Genau, und das kann auch manchmal sehr subtil sein. Also manchmal ist wirklich ganz bestraft werden oder Vernachlässigung. Aber manchmal ist nur, mein Kind weint, und weil ich mit meinen eigenen verletzlichen Gefühlen nicht so klar komme, ist es unangenehm für mich als Vater, dass mein Kind weint, und dann suche ich eine Lösung. Hey, wein nicht, komm, wir gehen Eis essen oder was auch immer. Und das Kind in dem Moment bekommt das Botschaft, deine Traurigkeit ist nicht willkommen hier. Ich kann dich lieben, aber wenn du traurig bist, nicht so ganz. Da bin ich nicht so mehr da für dich.
Hm.
Und was das Kind denn machen muss, weil das Kind kann nicht sagen, meine Eltern sind nicht in der Lage, mich zu lieben. Weil dann ist es vorbei, dann ist es tot. Ein Kind ist 100% abhängig von den Eltern. Das geht nicht für ein Kind. Und was ein Kind sagt, innerlich ist, na, bei mir ist was Falsches. Bei mir ist was daneben, defekt. Mit meinem Trauer ist was defekt. Und dann muss ich schauen, wie ich hier überleben kann, ohne dass ich traurig werde oder ohne dass ich das zeige.
Mhm.
Und das nennt man Überlebensstrategien, und die gehen bis zum Erwachsenenalter. Und dann hat man Schwierigkeiten, in intime Beziehungen zu gehen, weil das Herz ist immer zu oder geschützt. Und ich kann nicht mal sagen, es tut mir leid, oder ich habe dich so gern, oder ich bin gerade traurig.
Mhm. Wie ist das bei dir in deiner Beziehung, bevor du den kompletten Strich gezogen hast?
Oft schwierig. Ich meine, meine Überlebensstrategie als Kind war einfach, alle Gefühle zu unterdrücken, zu verdrängen, nicht zu fühlen. Und meine Frau, also wir suchen immer die Menschen aus, die unsere Tasten drücken, so, und die für unsere Heilung und Wachstum wichtig sind. Auf oft sehr unangenehme Art und Weise. Die das, uns triggern.
Das suchen wir immer aus.
Ja. Davon bin ich überzeugt, weil ich viele Paare begleite und ich sehe das einfach täglich. Ja. Unbewusst. Mhm. Natürlich. Ne? Und ich bin mit einer Frau zusammengekommen, die sehr feinfühlig ist, die viel spürt, die weiß genau, wenn ich was sage, aber eigentlich ist was anderes. Mhm. Und das war oft auch in Konfliktsituationen so. Dann hat sie mich gefragt, ja, und wie geht's dir jetzt gerade? Ja, bei mir ist alles okay. Ja, ja, alles easy. So. Oft war es sogar schwierig, etwas zu sagen. Allein über meine, ich kam in so ein Clinch in mir, aber das geht nicht. Das macht mich so, also jetzt im Nachhinein kann ich das so formulieren, das war so verletzlich, mal zu sagen, oh, mir geht's gerade nicht so gut. Das konnte ich nicht formulieren. Und sie, was ist, ja, sie hat gespürt, ja, mit dir ist was los. Dir geht's nicht gut und du sagst, dass es dir gut geht. Hey, was passt da? Was geht da? Und da waren auch viele Konflikte, weil eben, sie hat gespürt, da gibt es eine Inkongruenz da. Ich war aber nicht in der Lage, das sehen zu können.
Also nicht mal gesehen. Also sie hat gespürt, da stimmt etwas nicht. Du hast es aber nicht wirklich gespürt. Oder du hast es auch gespürt, aber nicht gesehen.
Was ich damals gefühlt habe, war Taubheit. Also nichts fühlen. Und das habe ich verwechselt mit, es geht mir gut. Das habe ich wirklich geglaubt. Das war meine Version von es geht mir gut. Ich hatte auch keinen anderen Referenzpunkt irgendwie, bis dass ich das dann langsam gelernt habe. Und
fühlt sich Taubheit gleichgültiger?
Ja, auch ein bisschen getrennt von allem. Jetzt heute, wie ich die Dissoziation sage zu dem, nicht so ganz da. Mhm. Auch nicht so ganz im Körper, nicht so ganz da. Mit dem Kopf kann noch denken, aber ein Gefühl, wie fremd zu sein in meinem eigenen Körper und in den Situationen. Aber das hat sich so normal angefühlt, weil das war meine Normalität über so viele Jahre, dass mein, ja, für mich war ja, es geht mir gut.
Mhm.
Und immer wieder bin ich in so kleine Mini-Depressionen gefallen, wo ich dann 3, 4, manchmal 5 Tage null Energie hat, null Trieb. Da war ich wirklich leer. Und dann ging es wieder, dann war es wieder alles okay.
Wie hast du dich gefühlt, Tage, Wochen, nachdem du gekündigt hast bei deiner Firma und alles hinter dir gelassen hast?
Die erste, was ich mich erinnern kann, ist Ekstase.
Ah ja.
So eine krasse Welle von Energie. Boah, Freiheit. Das war so befreiend. Man hat so viel Energie befreit. Also die erste Woche waren wirklich ziemlich ekstatische Wochen. Es kam auch gleichzeitig mit einer Ehekrise. Es kam alles auf einmal. Und das war, ich war auch viel damit beschäftigt in der Zeit. Also es war nicht nur Freude und Ekstase, aber gerade in den Wochen danach.
Ist das ein Phänomen, wo du auch als Therapeut beobachtest, dass manchmal Sachen gleichzeitig müssen passieren, zum kompletten Wandel herbeizuführen?
Ja, nicht immer. Aber auf Englisch sagt man, when it rains, it pours. So, wenn es mal regnet, dann kommt es.
Dann aber richtig.
Ja, genau.
Wenn schon, dann schon.
Genau. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, das hat auch seine Gründe. Manchmal brauchen wir von mehreren Seiten all diese Lawine zu erleben, damit was in Bewegung kommt.
Mhm. Darf ich fragen, was das heisst, eine Ehekrise? Wie prekär ist es in dem Moment gewesen? Und ist das die gleiche Frau, die heute noch in der Beziehung ist?
Ja, genau.
Sind also es gibt ein Happy End.
Yes. Mal sehen, ne? Wie happy das End ist. Aber aus dieser Krise gab es auf jeden Fall seine. Gut, das wäre alles zu ein bisschen reduziert, zu sagen, das war ein Prozess über ein paar Jahre. Aber ja, das war sehr prekär. Aber wir haben uns dann auch getrennt, 10 Monate lang. Und beide durch sehr wichtige und gute Prozesse gegangen, unabhängig voneinander. Und dann wieder zusammengekommen. Auf ganz andere Art und Weise, das war eine ganz andere Beziehung. Denn.
Was ist in diesen 10 Monaten passiert?
Ja, ganz viel. Also erst, was wichtig ist, ist, ich bin in eine große Wohngemeinschaft eingezogen.
Schloss Glarisegg.
Schloss Glarisegg am Bodensee in der Schweiz, genau.
Das ist wirklich Gemeinschaft, das ist eine Community, was ich...
Das ist ein, was man Conscious Community nennt.
Aha.
Genau. Wo die Betonung liegt darauf, wie können wir authentisch, wahrhaftig und verbunden zusammenleben und wirklich dahin schauen und vielleicht das ein bisschen anders machen, als wie man das sonst macht. Ja, und also erstmal, dass ich da gelandet bin, hätte ich nie gedacht. Das war auch ein bisschen hippie-mäßig. Man hat viel über Gefühle gesprochen und ich bin immer noch mit so einem Staunen, dass ich dort gelandet bin. Das war überhaupt nicht meins damals. Ich war sehr konventionell, kopfig, Business unterwegs.
Hast du das auch belächelt, die Art und Weise, wie man dort lebt?
Ja. Belächelt und dahinter gab es eine Angst.
Ja.
Vielleicht leben da die Menschen eine Art Freiheit, die ich gar nicht habe. Jetzt alles im Nachhinein, ne?
Aha. Ja.
Aber das hat mich dann sehr in der Zeit, weil es so viele Krisen gab, eben auf Beziehungsebene, auf Arbeitsebene und irgendwie auf Identitätsebene. Wer bin ich überhaupt jetzt, wenn ich nicht mehr Businessman bin? Und wenn ich gerade nicht mehr in einer Beziehung bin, wer bin ich denn?
Ja.
Das ging so zu meiner Identität. Und das große Geschenk daran war dann plötzlich viel möglich war, was vorher nicht so möglich war. Wenn ich diese ganz befestigte Identität hatte, ja, ich bin verheiratet und ich bin Businessman und so geht das. Ne? Und plötzlich war das alles weg und da ist viel mehr Freiheit entstanden in mir. Und dann habe ich so eine 3 Monate Probezeit. Ich dachte, ich gehe zu dieser Gemeinschaft. Irgendwie ist was Spannendes da. Keine Ahnung. 3 Monate. Es gab da durch eine Bekannte ein Zimmer frei, wo ich 3 Monate sein konnte. Und dann gehe ich wieder. Und die 3 Monate sind dann in 4 Jahre geworden. Ja, und das war für mich ein Ort von Wandlung. Da war wie eine Inkubator, sagt man das auf Deutsch? Incubator. Wo man die kleinen Babys, die zu früh geboren werden, die platzieren, damit die gut wachsen können.
So eine Brutkaste.
Sagt man so.
Mhm.
Ja. Das war auf jeden Fall der Ort, der meine diese Transformation wie ermöglicht hat. Diese 4 Jahre in Gemeinschaft.
Weil man dann also in einer Bubble ist, wo man sich komplett kann neu entfalten kann.
Genau, und wo ich ständig herausgefordert wurde. Also das ist nicht ohne in so einer Gemeinschaft zu leben. Das ist man wie in einem Workshop, 24 Stunden pro Tag, das ganze Jahr.
Das fühlt sich auch immer wie ein Workshop.
Ich meine, du triffst jemanden auf dem Gelände und die fragen dich, ja, wie geht's dir? Ne? Zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Und dann sage ich, gut. Und dann sagen sie, ja, aber irgendwie... das kaufe ich dir nicht ab. Ich habe das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht gerade. Was ist los? Und das ist bei jeder Interaktion so.
Oh Gott. Weißt du, das kommt mir gerade in den Sinn, Iran, wenn du das so sagst. Das habe ich im Fall auch schon erlebt. Und dann bin ich ein bisschen hässig geworden. Mhm. Und ich glaube, ich muss mich dann auch hinterfragen, wieso ich dann hässig werde. Aber ich habe dann so gefunden, wer bist denn du zu mir sagen?
Ja. Oh, ich war so hässig, das erste Jahr da vor allem. Ich war so hässig und so in Widerstand und so, was ist diese Bullshit und was ist das mit diesem Gefühl, mich spüren, mich Zeugs. Aha.
Ja.
Ja.
Und doch, und du bist doch geblieben.
Und doch das Gefühl, irgendwas ist so wichtig für mich hier.
Wow.
Und dann kam es auch, dieser Leistungsdruck, weil ich habe da gespürt, also in Businesswelt, kriegt man Punkte sozusagen, ist man gut, wenn man keine verletzlichen Gefühle zeigt.
Hm.
Wenn man immer von sich überzeugt ist und confident und positiv, zuversichtlich. Ne? Und gerade in Gemeinschaft war es plötzlich genau das Gegenteil. Also man kriegt Punkte, man wird gemocht, man gehört dazu, wenn man sich verletzlich zeigt. Mit den Tränen und den Ängsten. Und das war für mich ein völlig anderes Paradigma. Ich sage, wow, okay, und mit diesem alten Muster, ich muss hier einen Weg finden, um dazu zu gehören. Wie muss ich hier sein?
Mhm.
Ja, ich muss jetzt verletzlich sein. Aber das kann man nicht auf Knopfdruck machen.
Leistungsorientiert verletzlich sein.
Ja, genau. Ja, wenn du es so sagst, ist so absurd, ne?
Ja.
Aber das war mein Dilemma.
Ich komme da Punkte, wenn ich brühle.
Ja, genau. Oh und wenn das nicht geht, dann ja, was ist denn mit mir los, dass ich das nicht kann? Und dann was ist mit diesen anderen los, dass sie das wollen? Und wieso wollen sie das? Und was ist das für ein Ort? Und mit so viel Wut und Widerstand und doch das Gefühl, oh, das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt so wichtig für mich hier. Ich muss bleiben. Hm. Ich muss durch. Und noch das Gefühl, diese ganze erste Jahr völlig verloren zu sein. Was mache ich? Wer bin ich? Wohin geht's in mein Leben?
Das hat sich das ganze Jahr lang hingezogen, die Frage.
Ja.
Und gleichzeitig hast du aber irgendwie noch getreut gefühlt von dieser Gemeinschaft.
Ja.
Oder hast du dich als Aussenseite gefühlt, solange nicht hast können die Verletzlichkeit zeigen?
Ja, ich habe mich auch als Außenseiter gefühlt, was total selbstgemacht war. Ich war kein Außenseiter und eigentlich bekam ich viel Unterstützung, aber ich habe das selbst produziert, das Gefühl von, ja, ich gehöre sowieso nicht dazu. So wie ich bin, kann mich niemand wirklich mögen hier und so. Und das war ein Prozess, denn über die Zeit mehr und mehr die Erfahrung zu machen, ich kann sein, so wie ich bin, auch mit meiner Wut, mit meinen Widerständen, mit meinem Nichtfühlen und doch getragen zu werden. Und die anderen bleiben, die sind noch da. Die hassen mich denn nicht oder schließen mich denn nicht aus. Die bleiben. Und diese Erfahrung durfte ich viele Male machen. Da merke ich, oh, das berührt mich gerade, wenn ich das sage. Da bin ich so dankbar an diese Gemeinschaft, was das für mich bedeutet hat. Ich so langsam aus meine Panzer kriechen konnte damals. Und für mich der große Turning Point war, wenn ich mit meinem Verlorensein, wenn ich das wirklich zeigen konnte. In einem Kreis von Menschen. Das war so Gemeinschaft intensiv sagen, wo wir 4 Tage intensiv zusammen waren. Und mich zeige mit der ganzen Scham auch. Ich fühle mich total verloren und ich schäme mich so. Und ich finde das so nicht in Ordnung mit mir, dass ich keine Ahnung habe. Und da sind ganz viele Tränen geflossen. Und diese Erfahrung zu machen und die Menschen bleiben. Und die versuchen nicht was zu flicken bei mir oder irgendwelche Probleme zu lösen, sondern die sind einfach da. Und das war für mich so ein mega Wendepunkt.
Für alle die, die sich das noch nicht ganz gut vorstellen können, du hast es vorher kurz angetönt, das ist eine Gemeinschaft, die sich auch selber versorgt?
Nein.
Gar nicht?
Eigentlich nicht. Jeder hat seinen Job in außen.
Jeder hat einen Job, kommt zurück, wohnt dort miteinander.
Genau. Man zahlt dann eine Miete für die Wohnung, wo man ist, und einen Gemeinschaftsbeitrag. Also in dem Sinn, das war nicht autonom, im Sinn, wenn alle essen, bauen wir selber ab und so. Jeder hatte seinen Job im Außen und auch das, jeder hatte so viele Familien, ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte ein eigenes Zimmer für mich in einem WG sozusagen. Es waren ungefähr 60 Menschen dort, viele Kinder auch. Und sind wir dann in der Regel 2-3 Mal in der Woche zusammengekommen in einen Kreis.
Das ist das Spezielle an dieser Gemeinschaft, genau, dass man zusammengekommen ist.
Genau, und dann gab es 4 Mal im Jahr diese Intensivtage, wo wir jeweils 4 Tage am Stück Prozessarbeit miteinander, in andere Wörter schauen, wie geht es uns miteinander? Was sind die Konflikte, was sind die Themen? Wie gehen wir damit um?
Miteinander.
Ja.
Also gar nicht individuelle Konflikte in sich hinein, sondern die Gemeinschaftsthemen.
Ja, und natürlich haben beide viel miteinander zu tun. Das war Konflikt im Innen, Konflikt im Außen. Ja.
Irgendwann habe ich gelesen, beim Schloss Glaris ging es eben auch um die ehrliche Auseinandersetzung mit Konflikt.
Ja.
Was hast du gelernt? Was bedeutet die ehrliche Auseinandersetzung mit Konflikt?
Ja. Wenn ich das zusammenfassen würde, für mich kommt das Wort bleiben. Das heißt, wir sind in Konflikt. Das heißt, ich habe ein anderes Bedürfnis als du oder ich sehe die Sachen anders als du. Erstmal ist es so. Und wenn wir zu schnell nach einfacher Lösung greifen, ich meine, das kommt auch oft in den Paarberatungen, was ich mache, dann ist es eine Art Symbiose oder Scheinharmonie, wo wir uns ein Stück weit verlassen möchten oder wo ich mich selber nicht treu bin, weil ich zu schnell in irgendwelche Lösungen gehe, was vielleicht für mich nicht stimmt, für dich nicht stimmt. Wenn wir uns aber beharren und sagen, ja, ich möchte es so und du sagst, ich möchte es so, machen wir beide zu und dann gibt es keine Verbindung. Das heißt, ich bin mir selber treu, aber dafür verliere ich die Verbindung mit dir. Und das geht nicht, wenn wir zusammen in Gemeinschaft sind. Weil wir haben den Wunsch, miteinander in Verbindung zu sein oder in ein Paarbeziehung. Ne? Und da kollidieren zwei wichtige Bedürfnisse. Der andere ist, mich selber treu zu sein und in Kontakt, in Verbindung zu sein. Und eine gesunde Konfliktkultur entsteht nur dann, wenn ich in mir die Fähigkeit kultiviere, bei mir zu sein, mich selber treu zu sein, mich selber nicht aufzugeben und gleichzeitig offen zu sein für den Kontakt mit dir. Selbst wenn du eine ganz andere Meinung bist und was total anderes willst als ich. Und das ist eine innere Fähigkeit oder innere Kompetenz, kann man sagen. Und das ist ein Entwicklungsweg. Das kann man nicht ein Buch lesen und dann weiß man, wie das geht. Das hat mit persönlichem Wachstum zu tun.
Mir selber treu sein, mir bewusst sein, was ich für Haltung habe, was authentisch ist, was zu mir gehört und gleichzeitig empathisch sein gegenüber von dieser Haltung, Meinung.
Ganz genau.
Person gegenüber von mir.
Und wenn nicht empathisch, zumindest interessiert, offen dafür, dass du eine andere Meinung hast.
Und ich komme dann auf die Lösung.
Interessanterweise, und das sehe ich ganz oft auch mit Paaren, aber auch in Gemeinschaft, wenn man diese Wachstumsschritte macht und es gibt bei mir und bei dir diese innere Fähigkeit, bei mir zu bleiben, ja, und gleichzeitig offen für dich zu sein und dass du das völlig anders siehst, ohne dass ich mich zumachen muss, ohne dass ich mich aufgeben muss, also weder noch, dann entstehen meistens Lösungen relativ einfach. Denn es, weil oft das Problem ist nicht wirklich das Problem ist die ganze emotionale Inhalt, was darunter liegt. Ja, oft das Problem ist nicht, ja, du hast wieder die Waschmaschine nicht, ja, geleert oder ich fühle mich von dir nicht gesehen oder nicht gewertschätzt oder nicht ernst genommen. Das ist, was Konflikt so lädt, wo die Ladung kommt. Und wenn die Ladung nicht mehr da ist, das heißt, wenn wir beide da sind und wir sehen einander mit Respekt, mit einem Grad an Interesse und Neugier, dann wird das eigentliche Problem relativ schnell gelöst, oft. Nicht immer, weil manchmal gibt es wirklich Probleme, die schwierig sind. Wir sind ein Paar, ich will Kinder, du willst kein Kinder. So man löst man nicht so einfach. Aber auch in Gemeinschaft zum Beispiel, es war viel, ja, eine Wohnung wird befreit, weil eine Familie auszieht. Und dann es gibt drei andere, die diese Wohnung sehr wollen. Die das so gerne haben. Die beide haben super Argumente, wieso sie diese Wohnung bekommen. Das war so typisch in unserer Gemeinschaft. Und dann kommt natürlich viel, ja, ich habe Recht auf diese Wohnung und du nicht. Und du versuchst das alles zu manipulieren und mit Wut und so. Und gerade in so Situationen zu dem Punkt zu kommen, wo, ja, ich würdige das, dass ich sehe, dass ich Recht habe auf diese Wohnung. Also das ist legitim. Und gleichzeitig, du siehst es anders und deine Perspektive ist auch legitim. Und ich kann irgendwie auch mitfühlen oder verstehen, wieso du das so siehst. Und du mich.
Und trotzdem wollen ja gleich beide Parteien immer noch die Wohnung.
Ganz genau.
Dann könnte man schlussendlich einfach eine Münze rühren und sagen, egal wie es jetzt rauskommt, wir sind alle im Frieden mit der Entscheidung. Aber die Entscheidung muss ja gleich noch jemand fehlen. Jetzt gerade bei dem Beispiel.
Genau. Und was verändert sich, ist nicht mehr so, fühlt sich nicht mehr so existenziell an.
Ja.
Weil Menschen verbinden das so mit, wenn ich das nicht bekomme, dann irgendwie dann bin ich nicht mehr geliebt hier. Gehöre ich nicht mehr dazu. Oder ich bin verarscht.
Ja.
Ja, das ist immer mit etwas ein, hat mit einem Abbruch in Verbindung zu tun.
Mit Stolz und Ego.
Ich sehe das mehr als, wir haben so eine wichtige Bedürfnis nach Verbindung und gesehen zu werden und geliebt zu werden und dazu zu gehören. Das ist so ein menschliches Bedürfnis. Und nämlich in der Natur von Entwicklungstrauma und diese alte Wunden ist, dass wir diese Bedürfnis als alle möglichen Projektionen, alle möglichen Situationen projektieren.
Mhm.
Und wenn ich diese Wohnung nicht bekomme, Das heißt nicht nur, dass ich eine Wohnung nicht bekomme, was ich gerne hätte, sondern das bedeutet, ich bin nicht mehr geliebt. Ich gehöre hier nicht dazu. Die anderen respektieren mich nicht. Ich bin nicht liebenswert hier. Und wenn wir das verwechseln, dann wird es ganz existenziell. Und dann müssen wir auf unsere Position beharren, weil dann geht es um, das ist viel im Spiel, geht es um Eins-Gemachte. Ne? Und wenn wir uns gegenseitig öffnen, und ich habe das Gefühl, egal wer diese Wohnung bekommt, ich bin hier geliebt und ich gehöre dazu und ich bin respektiert, dann ist es viel einfacher für mich, damit zu leben, wenn ich mal diese Wohnung nicht bekomme. Dafür vielleicht die nächste, was sich befreit. Es wird alles so weniger dramatisch, existenziell wichtig.
Ist denn persönliche Entwicklung eigentlich nur immer über Beziehung möglich?
Ich würde das nicht pauschal sagen. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ja, ich meditiere jeden Tag und das ist für mich, das bringt auch Heilung und dann bin ich auch besser in Beziehung. Aber Wunden, die wir in uns tragen, die zu all diesen Schwierigkeiten führen, die kommen, die sind in Beziehung verursacht. Also die sind Wunden, die in Beziehung geschehen sind, in der Vergangenheit. Und meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach kommt die Heilung auch in Beziehung. Es braucht Verbindung. Es braucht ein In-Beziehung-Gehen. Sonst kommen wir zu diesen Stellen in uns nicht. Viele Menschen sagen, ja, alleine komme ich klar. Dann bin ich einfach, ich kann das gut für mich sorgen. Ich brauche Menschen nicht so ganz. Wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich irgendwie alleine und vielleicht meditiere und so. Und ja, aber da gibt es einen Teil in dir, der ganz vernachlässigt ist. Den Teil, der so, so gerne in Verbindung mit anderen Menschen gehen will. Und dieser Teil ist einfach nicht aktiviert, wenn du alleine bist. Er ist nur aktiviert, wenn du mit anderen Menschen bist. Und das ist oft ein Teil von uns, die wir dann ablehnen. Und das Lernen, diese Teil wieder willkommen zu heißen in uns, das kann fast nur durch Beziehung passieren. Und Beziehung meine ich nicht unbedingt Liebesbeziehung, einfach Kontakt.
Ja. Ja. Ich frage mich gerade, oder, wenn du sagst, du hättest in dieser Situation von der Gemeinschaft dort zum ersten Mal Verletzlichkeit zugelassen.
Ja.
Und das hast du ja in zwei Schritten müssen machen. Das eine ist für dich selber persönlich, das wieder eingestehen und dann aber noch gegen aussen eben in Beziehung oder mit Kontakt dann auch noch können sagen, in deren Öffentlichkeit sagen, ja, da ist mein Problem, das ist mein Thema.
Ja.
Ist das tatsächlich so, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle? Und ich überlege mir das gerade, ja, ich finde es hochfaszinierend, wie du jetzt gerade vorher formuliert hast, weil so sich selber eingestehen, dass etwas nicht gut, oder dass man sich nicht ganz verbunden fühlt mit allem, oder dass man vielleicht den Zugang zu diesen Gefühlen nicht hat, wie man sich das wünscht.
Ja.
Ist ja noch das eine. Und wir sind gerade Profis drin, solche Sachen dann schön zu reden und so. Und, sagen, und dann aber noch gegen raus. Also wo hast du am meisten Mühe gehabt in diesem Prozess? Bei dir selber oder eben in Beziehung und in Kontakt mit anderen?
Ich sehe die zwei nicht so getrennt.
Ja.
Okay. Weil wir reden jetzt von Scham. Scham sehe ich als Prozess. Ich schäme mich. Das ist etwas, was ich mit mich selber tue. Ich schäme mich. Und dieser Beschämungsprozess, das findet vor allem in Kontakt statt oder als Folge von Kontakt. Ja? Scham ist etwas, was wir in Kontakt mit anderen erleben.
Ja, hätte man keine Scham, wenn man nur allein auf dieser Welt würde leben?
Ich denke nicht.
Ja.
Scham ist etwas, was stark mit Beziehung zu tun hat. Scham ist das Gefühl, so wie ich bin, ist falsch, aber damit verbunden ist, wenn ich falsch bin, kann mich niemand lieben. Es geht immer um Verbindung.
Ja.
Das ist, was so schwierig ist mit Scham. Wir wollen uns verstecken, in eine Ecke kriechen, uns unsichtbar machen, fast wir wollen sterben. Ne? Manchmal ist das Gefühl bei Scham. Und das ist ein Gefühl, die im Kontext von Beziehung auftaucht. Ich möchte mich von dir verstecken. Ich möchte mich, dass du mich siehst, so wie ich bin. Weil dann wirst du mich nicht mehr lieben. Und die Heilung von Scham passiert dann in Kontakt. Das heißt, diese innere Bewegungen oder diese Gefühle, Zustände, die ich so ablehne in mir, die ich so ungern habe in mir. Wenn ich die Erfahrung mache, ich bringe die in Verbindung, also ich zeige mich mit dem. Und es gibt andere Menschen da, die einfach damit sein können, die mit mir wohlwollend bleiben, interessiert, wohlwollend, ohne mich versuchen zu reparieren, ohne mich zu sagen, ja, du, ist alles gut, komm jetzt, du bist schon super. Nein, das ist auch nicht das. Die einfach da sind, dann kommt etwas, wir reden von Integration in der Therapie, dann nehme ich ein Stück von mir, das ich für Jahrzehnte lang abgelehnt habe, und ich begrüße es. Du darfst wieder da sein. Du gehörst zu mir. Das ist für mich Heilung.
Wieder da sein heisst, das haben wir als Kind erlebt, du hast es vorher schön gesagt, und dann haben wir irgendwann gelernt, das zu unterdrücken.
Genau. Abzuspalten, unterdrücken, abzulehnen in uns.
Aber was hast du geschämt? Was ist eigentlich in dem Moment von dem Jahr der grösste Scham gewesen für dich?
Und wenn ich zurückdenke, es waren die zwei Sachen. Der eine ist, dass ich nicht so richtig fühlen kann. Das, was er, worauf ich stolz hatte als Businessman, weil dann, ich habe mich dafür geschämt in einem Kontext, wo das er erwartet und irgendwie, wo es gut war, mit den Gefühlen da zu sein, dass ich sehr, sehr wenig Zugang hatte zu meinen Gefühlen. Das war für mich sehr schambehaftet. Und eben, dass ich total verloren war.
Ich wüsste, was du da sagst. Du nicht gewusst hast, wer du selber bist.
Das ist eben auch die Frage, ja, was machst du? Na, und in unserer Kultur, das ist so verbunden, diese Frage, was machst du mit wer bist du? Wenn ich sage, ja, ich bin Manager, ist nicht nur, das mache ich, sondern das ist, was ich bin. Das ist so speziell in unserer westlichen Kultur. Also in anderen Kulturen nicht so stark identifiziert. Aber wenn Menschen mich das gefragt hätten, ja, und was machst du, was sind deine Pläne? Das war für mich gleich die Frage, wer bist du denn? Und die Antwort war, ich weiß es nicht. Und das war sowas mit Scham verbunden. Darf ich nicht wissen, wer ich bin? Darf ich verloren sein? Für mich, das hat alle Implikationen, dann bin ich schwach, dann bin ich ein Loser, ein Versager.
Hast du die Scham können ablegen in dem Moment, wo du wissest, können zulassen? Das ist jetzt triviale Frage, merke ich gerade. Zum mich gerade selber auch irgendwie.
Ich finde es gar nicht trivial. Ja, mein erster Schritt, um diese Scham aufzulösen, war, mich damit zu zeigen. Ich schäme mich so sehr. Und das in einer Gruppe von Menschen. Das war der erste Schritt. Nicht der letzte Schritt, da gab es viel, viel mehr Schritte danach. Aber das war der erste, sehr wichtige Schritt für mich.
Wie spürt man, ob man Zugang hat zu seinen eigenen Gefühlen? Und wie gut, dass man Zugang hat zu seinen eigenen Gefühlen?
Spannende Frage. Es ist sehr tricky. Wenn man jahrzehntelang nicht viel fühlt, dann ist es einfach die Normalität. Hat man keine andere Referenz. Und doch, das sehe ich in mir und das sehe ich auch in vielen Klienten, die zu mir kommen, ist oft wie das Gefühl, ist irgendwie ganz, ist wie eine Farbe in meinem Leben. Es fühlt sich irgendwie nicht so lebendig an. Ich habe das Gefühl, es könnte noch lebendiger sein für mich. Oder ja, gerade in einer intimen Beziehung, der Partner oder Partnerin, ja, ich spüre dich gar nicht, wo bist du? Ich möchte was Intimes mit dir und es bleibt immer auf einer Oberfläche. Es kommt Druck von außen, auf die Liebesbeziehung gerade, ja. Es gibt verschiedene Signale, innen und außen, dass da was los ist, wo es vielleicht einen Wert hat, hinzuschauen. Und meistens ist es wie ein schwarz-weiß Leben. Alle die ganze bunte Farben, die zum Leben gehören, zum inneren Leben, sind abwesend.
Das ist interessant, es ist etwas, was mich umtreibt. Seit einiger Zeit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, je älter ich werde, desto weniger ist es eine Achterbahnfahrt von den Gefühlen.
Ja.
Das kann ja auch beruhigend sein. Es ist ein bisschen stagnierend.
Es könnte was anderes sein.
Aber es kann auch etwas anderes sein, genau.
Ja, genau. Genau.
Ist denn das Ziel, dass es, egal wie alt das man ist, dass es die freudigen, schönen, ekstasischen Momente gibt und die traurigen und die wütigen, dass man all die Kollektion von diesen Tausenden von verschiedenen Gefühlen, es gibt ja, glaube ich, etwa, wie sind es, 5, 6 Hauptgefühle, je nachdem, genau, wie viele Gefühle das wir haben. Okay. Aber es gibt so die gängigen, Wut, Trauer, Freude. Ja. ist denn das Ziel, dass man das in jeder Lebenssituation kann fühlen?
Nein.
Ah, okay.
Das ist die gute Neuigkeit. Achterbahn, emotionale Achterbahn im Sinn von, ich bin ständig überwältigt mit Gefühlen oder oft. Das ist einfach der andere Ende von Spektrum als taub sein. Ist auch nicht gesund. Ja. Und ist auch eine Nachfolge von Entwicklungstrauma oder die Wunden, die entstehen. Wenn wir unsere Gefühlswelt wirklich integrieren in uns, das heißt, alle Gefühle sind einfach herzlich willkommen, dann erleben wir es so, dass Gefühle kommen, wenn sie relevant sind. Ja, weil Gefühle tragen auch Informationen. Wenn jemand meine Grenzen überschreitet, dann bin ich einen Moment wütend. Und diese Wutenergie benutze ich einfach, mich abzugrenzen. Sagen gerade, hey, nein, geht's mir so oder nein, möchte ich nicht.
Mhm. Ja.
Gefühle kommen, sind 1-2 Minuten da, in der Regel nicht mehr als 2 Minuten, sind wieder weg. Weil die haben ihren Zweck erfüllt, ich habe sie gefühlt, ich habe die nicht weggedrückt, unterdrückt, ausagiert, alle die verschiedenen Tricks, die wir sonst machen, wenn sie nicht willkommen sind in uns. Die kommen und die gehen. Sind wie willkommene Gäste, sind jederzeit willkommen und dann gehen sie wieder nach 2 Minuten.
Und dann? Also ich kenne Leute, die länger hässig sind als 2 Minuten.
Ja, und das ist wohl dann etwas, also ich kenne die Menschen nicht, es würde mich interessieren, was da genau passiert. Aber in der Regel, wenn man dann 2 Stunden, 2 Tage, was auch immer, hässig bleibt, ist es, weil es einen Ort in uns gibt, den wir noch nicht willkommen heißen. Bin irgendwie mit unserer Wut beschäftigt, aber dahinter liegt etwas, was wir noch nicht bereit sind zu fühlen.
Und dann reproduzieren wir das Gefühl, weil ich schon lange wieder weg wäre. Aber was machen wir denn?
Ich gebe ein Beispiel,
ja, ja,
damit es klar ist. War gerade vor sehr kurzem ein Paar in meiner Praxis. Und er, ein bisschen wie ich mich beschrieben habe von damals, fühlt relativ wenig, kann sehr gut erklären und argumentieren und so. Aber es ist ein relativ wenig Zugang zu seiner Gefühlswelt. Und sie, ja, ich möchte ihn spüren, ich möchte ein Gegenüber, wenn ich spüren kann und ich kann ihn nicht spüren und es sagt immer, ja, wie es ihm geht, aber irgendwie das kommt alles aus dem Kopf. Und dann wird sie ganz hässig, wütend. Na, wow, was ist mit dir los? Und das kann auch stundenlang gehen. Ne? Und je wütender wird sie, desto mehr zu wird er.
Mhm.
Der schließt sich. Macht auch Sinn. Ne?
Mhm.
Und wenn ich dann mit dir angeschaut habe, was ist da mit dieser Wut? Was wünschst du dir eigentlich in dem Moment? Ja, ich möchte ihn spüren. Ja, und wie ist das denn, wenn du ihn spüren kannst? Ja, dann ist er mit mir. Dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht so alleine. Sonst habe ich das Gefühl, ich bin so allein, ich bin so einsam. Aha, okay. So, was dir wichtig ist, ist zu spüren, jemand ist da mit dir, dass es Verbindung gibt. Das ist was, ja, ja, genau. Ja, und wie ist das, wenn du das so in die Augen schaust und sagst, hey, ich wünsche mich so sehr, nicht alleine zu sein, dass du da bist, dass wir in Verbindung sind. Ne? Und dann fangen an, die Tränen zu fließen. Dann kommt sie zu einem verletzlicheren Ort. Ja, was auch sich immer verletzlich, das fühlt sich verletzlich an, gefährlich, ein bisschen etwas Bedrohliches, was, wenn eine Ablehnung da kommt. Und das hat sie als Kind erlebt, ganz stark. Wenn sie sich mit ihrer Verletzlichkeit gezeigt hat, kam nichts Gutes von den Eltern. Also in ihrem Fall wirklich schlimm. Und sie hat gelernt, ganz gefährlich, mich mit dem zu zeigen. Viel besser ist das, wenn ich wütend werde. Und dann zumindest habe ich da ein bisschen, fühle mich kräftig, ich kann was vielleicht bewirken hier. Das ist, was ich Überlebensstrategie nenne. Aha. Wütend werden, hässig werden, die anderen an die Wand zu treiben. So. Und eigentlich ist das eine Vermeidung von etwas, einem Ort, was verletzlicher ist.
Aber das ist ein Gefühl, das man gut kennt und uns darin wohlfühlt und darum das irgendwo durch...
Es fühlt sich vertraut an.
Es fühlt sich vertraut an, ja. Ja.
Die andere fühlt sich neu, verletzlich, ein bisschen gefährlich. Deswegen ist ein therapeutischer Raum so wertvoll, weil da kann man zu diesen Orten gehen, in einen hoffentlich sicheren Raum. Friedensarbeit.
Wärst du der gleiche Therapeut, wenn du das von Anfang an gemacht hättest?
Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein. Und die Frage berührt mich, weil da kommt, gerade wenn du das sagst, wie eine Anerkennung für diesen Weg, wo ich so viele Jahre nicht meins gemacht habe und doch so viel dadurch lernen durfte. Und das hat mich zu dem Mensch gemacht, den ich heute bin. Und das macht es möglich, dass ich auch Menschen begleiten kann. Ich verstehe auch viel besser, weißt du, weil ich das so gut von mir kenne. Nicht alle natürlich, aber gerade dieser Mann, von dem ich gesprochen habe, ich kann ihn so gut fühlen in dem.
Was ist nach dem Jahr passiert, wo du plötzlich gemerkt hast, jetzt bin ich nicht mehr verloren?
So ab dem Punkt, wo der Scham hat begonnen, sich aufzulösen. Und wie gesagt, das war ein langer Prozess mit vielen Schritten. Weil wenn man mit Scham beschäftigt ist, bewusst oder unbewusst, das kann ganz gut unser Leben steuern, auch sehr unbewusst, viel Art und Weise, dann kann man nicht nach innen lauschen. Ich konnte nicht innen gehen, zu dieser innere Führung, innere Kompass, wie auch immer, dass man die innere Signale, die sagen, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich, das ist stimmig, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir nicht. Ne? Weil das ganze Schamprogramm, der Weg dagegen. Weil Scham sagt, nein, alle diese Signale sind wertlos, du musst deinen Selbstwert in außen suchen. Du musst immer alles in außen suchen. Und wenn das bei mir begonnen hat, sich aufzulösen, dann, wow, es hat doch einen Wert. Wenn ich spüre, dass etwas nicht stimmig ist, kann sein, dass es was dran ist. Kann sein, dass ich da vielleicht zuhören soll. Und das habe ich dann mehr und mehr begonnen zu tun. Und dann hat sich, also das war ein Prozess über Jahre, aber dann ist die Entwicklung geschehen im Sinn von, ich war dann in Gemeinschaft und ein Kollege, ein Freund aus der Gemeinschaft gesagt, ja, diese Wochenende gibt es ein Einführungswochenende für eine therapeutische Ausbildung. Hm. Ja, körperorientierte Psychotherapie hieß es. Ne? Und es fängt in 2 Stunden an. Aber hier vor Ort, das war auch ein Seminarbetrieb, ne? Hier vor Ort in der Gemeinschaft. Und plötzlich ich, ja, da muss ich hin. Ja, das ist, ich möchte das. Und dann bin ich zu der Lehrerin gegangen, wirklich 1 Stunde bevor, es war ein 3-tägiger Kurs, und du, kann ich mich jetzt anmelden? Und sie, oh, das ist jetzt aber kurzfristig. Dann hat sie kurz mit ihrer Kollegin gesprochen, ja, wir haben Platz, kannst kommen. Habe ich die 3 Tage gemacht, und dann habe ich die 3 Jahre gemacht. Das war dann eine ganze therapeutische Ausbildung. Und so lief es mit ganz vielen Sachen. Ja, damals war für mich Sexualität ein ganz wichtiges Tor zu mir. Und da habe ich begonnen, viel mit Tantra zu machen, Workshops. Dann habe ich begonnen, die Workshops zu assistieren, dann die Workshops zu leiten, auch unterrichten in einem Institut. Und hat sich so entwickelt. Und immer habe ich meine Interesse gefolgt. Was finde ich faszinierend? Was interessiert mich? Wofür brenne ich? Wo ist es lebendig? Das ist bis heute mein Kompass.
Wo ist es lebendig?
Wo ist es lebendig?
Und wie spürst du Lebendigkeit?
Uff. You know it when you feel it. Da fließt Energie im Körper. Da bin ich wach. Neugierig. Neugier ist für mich so eine wichtige Qualität. Neugierig heißt, es zieht mich. Etwas ist da für mein Wesen interessant. Und was vielleicht, wo ich neugierig bin, ist für dich langweilig, das mag sein, aber für mich, es zeigt, wow, es geht da lang, den Weg. Und Lebendigkeit kann sehr oft mit Angst, weil wenn wir an diese Edge sind, wo wir wachsen, uns entwickeln, unseren Weg gehen, kompromisslos unseren Weg gehen, macht auch Angst. Ja, weil da wissen wir nicht, was kommt. Da haben wir keine Kontrolle. Also ein Stück Angst ist immer gesund, finde ich.
Das heißt, man geht aus der Komfortzone raus, ja, und lernt etwas Neues.
Ganz genau. Und aus der Komfortzone ist ein Ort, wo es nicht komfortabel ist.
Ja, gut gesagt.
Nicht, dass es immer sein muss. Ich lebe nicht mein ganzes Leben, wo ich Angst habe und so. Aber da, wo mich das Leben ruft, ich spüre, oh, da geht's hin, das zieht mich. Das auch immer mit ein Stück, so Aufregung. Mhm. Gesunde Aufregung.
Du hast mir vorher gesagt, Du hast gerade den Jakobsweg gemacht.
Ja, gerade dieses Jahr.
Also der ganz?
Ja, also nicht der Klassiker. Es gibt viele Varianten. Ich war an der Nordküste Spaniens, Camino del Norte.
Läuft man jeden Tag eine Etappe?
Ja, genau.
Machen wir es allein?
Ich habe es alleine gemacht. Nicht alle, natürlich.
Aha.
Ich habe es ganz bewusst alleine gemacht.
Und du hast dann auch Visionsarbeit gemacht? Das
ist eine Visionssuche, Vision Quest. Das ist so, es war vorher ein Initiationsritual, auch einheimische in Nordamerika. Und jetzt haben wir das ein bisschen modernisiert sozusagen. Aber das sind 10 Tage in einer Gruppe in der Natur. Und ein Kernstück sind 4 Tage und 4 Nächte, wo ich ganz alleine war in der Natur. Ohne Essen, ohne Zelt, an einem Ort. Also ich durfte mich auch nicht bewegen. Und also, natürlich also kein einfach, Handy und kein Buch. Und
man dann ist einfach mit nichts dort.
Ja.
Also es wäre wichtig, ich jetzt würde aufstehen, mein Handy würde auf den Tisch legen und einfach da rauslaufen und in den nächsten Wald und einfach 4 Tage dort sein, ja, ohne genau. Etwas dabei zu haben.
Genau.
Hast du wenigstens gute Kleider dabei?
Ja. Okay. Das ich. Und einen Tarp, falls es regnet, das ja. Schon so. Und dann kam ich an diesen Ort an, mein Ort, in der Natur. Und dann ist mir sehr schnell eben eingefallen, es gibt nur 3 Optionen hier. Ich kann aufstehen, ich kann sitzen und ich kann liegen. Das war jetzt die nächsten 4 Tage, das war es. Und das ist eine krasse Erkenntnis. So. Gerade in einer Welt, wo so viel Reizüberflutung, wo ich ständig was Neues machen kann.
Also Wahnsinn. Also ich habe mehrere Fragen natürlich hier an. Erstens, wir haben vorher von Beziehung geredet und dass man Sachen eigentlich in der Beziehung viel besser kann verankern, wenn ich dich richtig verstanden habe. Oder ja. Dass man in der Beziehung wächst. Und ja. Trotzdem, das machst du jetzt allein.
Ja.
Aus welchem Grund?
Mein Gefühl war, ich habe in der letzten, also da, als ich in die Gemeinschaft gegangen bin, das war vor 14 Jahren. Und die letzten 14 Jahre war ich so viel in Gruppen, verschiedene Arten von Therapien, so viel mit Menschen unterwegs in solche Räume, wo es um Entwicklung geht. Es war so, so wertvoll. Und das war so klar für mich, Zeit, mal mit mir zu sein. Vielleicht das Ganze zu integrieren, das wäre schon zu weit. Einfach so eine, es war kein Gedanken, so ein Gefühl. Jetzt braucht es, was es jetzt braucht, ist Zeit alleine.
Mhm.
Und ich habe 3 Monate Auszeit genommen dieses Jahr. Und ich war viel, viel alleine in der Zeit. Auch den Pilgerweg war ich meistens alleine, ganz absichtlich. Und interessanterweise, ich habe mich fast nie alleine gefühlt. Es war ein Gefühl von Begleitung da. Ich bin begleitet. Von was weiß ich nicht. Ich habe mich nur alleine gefühlt, wenn ich viele Menschen um mich gab, die zusammen waren. Und wo ich dann nicht Teil von der Gruppe war, dann kam so, oh, ich bin ausgeschlossen, ich bin alleine. Und das war irgendwie seltsam zu merken. Aber da, wo ich in der Natur alleine gelaufen bin, das war nur Einsamkeit da.
Null.
Wirklich null. Das war so schön.
Und was ist in diesen 4 Tagen passiert bei dir? Also, wie haltet man das aus?
Ja, man muss.
Ja. Okay. Ja.
Es gab einen Punkt, weil du siehst, das war in Portugal, ne? Und man sieht die Sonne dann oben und die Sonne geht von Osten nach Westen, oder? Und ich habe gesehen, okay, die Sonne ist da oben, vielleicht ist es 12 Uhr. Ich habe auch kein Uhr dabei, man durfte auch kein Uhr dabei haben.
Klar.
Und dann, okay, da ist die Sonne, vielleicht ist 12 Uhr, ist so über mich. Und dann bin ich in Gedanken gegangen, bin ich eingeschlafen, alles möglich. Ich habe das Gefühl, ja, bestimmt sind jetzt 4-5 Stunden vorbeigegangen. Dann schaue ich da oben, die Sonne hat sich nicht bewegt. So, oh, scheiße. Und dieser Tag dauert 1000 Jahre. Das Gefühl, also das Gefühl von Zeit war ganz anderes und ganz unterschiedlich. Manchmal, ich musste so kämpfen mit Langeweile. Und Langeweile ist ein interessantes Gefühl. Ich denke, das haben wir in unserer westlichen Kultur, ich denke, in anderen Kulturen gibt es das weniger oder gar nicht.
Mhm.
Das ist, wenn wir daran gewöhnt sind, ständig, dass was passiert, gibt ständig Action. Und wenn das mal nicht so ist, dann haben wir ein Gefühl, die wir Langeweile nennen. Und mit dem war ich einfach, hatte meine Auseinandersetzung mit dem ganz doll. Und dann, ich konnte schauen, wie eine Spinne sein Netz spinnt. Sagt man das so auf Deutsch? Mhm. Ja. Stundenlang. Und war dabei so fasziniert. Und das ist nicht etwas, was ich sonst mache. Ne? Also ich bin nicht so derjenige, der das so macht. Aber gerade in diese 4 Tage, also diese Spinnen, die sind unglaublich, was sie da leisten, diese Netze, wie sie überall hüpfen und wie die das wissen, so eine komplexe Struktur. Und ich war einfach am Staunen. Und ich habe mich so irgendwie berührt gefühlt und so in Verbindung gefühlt mit dieser Spinne, die das macht. Und so, wieder, wow, wie geht das, dass du das machst? Und das war für mich ganz neu, diese Gefühle. Oder die Ameisen zu sehen, was sie alles, oh, krass. Und die 8 Stunden lang zu folgen.
Ja.
Das war auch und
ja.
Unter anderem. Ja.
Ja, ein kleiner Ausschnitt aus dieser Welt, 4 Tage lang an einem Ort in einem Wald, ohne irgendetwas, nicht mal etwas zu essen. Mein Gott, ich habe Hochachtung und ich frage mich gerade da, Iran, ist da, das hat ja auch viel mit inneren Widerständen zu tun, die zu überwinden, nur schon um das zu machen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, oder bist du der Typ, der sagt, mal, ich will mich auch...
Also, ich hatte ganz stark das Gefühl von innen, das ist jetzt dran.
Ja.
Frag mich, warum. Und dann, wenn das Gefühl ist, ist es nicht so schwierig.
Mhm.
Dann war es relativ leicht. Ich habe was gefunden, was gebucht, bin dann gegangen.
Hat es keinen Challenge-Charakter bei dir?
Der Einzige, ich hatte Angst, Nacht in Dunkelheit in der Natur, irgendwie von Tieren.
Aha.
Und so. Und tatsächlich, der erste Abend kamen Wildschweine vorbei. Ich habe die ganz nah gehört, nicht gesehen. Und da kam diese Angst. Dann nach 1,5 Stunden sind sie wieder weggegangen und nie wieder zurückgekommen. Und die Nächte waren sehr friedvoll. Also diese Angst ist nicht wirklich aufgetaucht. Ich fand es fast ein bisschen schade.
Dass sie nicht mehr ruhig ist?
Ja, ich wollte diese Auseinandersetzung mit meiner Angst.
Ah, ja.
Und da aber es alles geht, wie es gehen soll.
Eben, und das hat schon ein bisschen etwas Challenges. Irgendwie auch sich dem auszusetzen und einen Schritt weiter zu kommen.
Ja, also das habe ich mir erhofft dabei. Dass ich mit irgendwelchen Tieren zu tun habe, das kam einfach viel Zecken, aber von dem habe ich keine Angst. Ja, nein, es hatte nicht so eine Challenge. Gut, diese Langeweile, das war schon challenging. Aber ja, man ist dann wie, ich habe keine Option, ich bin da, ich muss durch. Die letzte Nacht durfte man auch nicht schlafen. Also die Idee ist, dass du die ganze Nacht wach bleibst.
Hat das denn auch noch? Also wäre es noch nicht genug.
Noch das dazu. Und ich war so müde und ich hatte um mich viel, sagt man das, Dornen und Braunbeere. So, ne? Gerade an meinem Ort um mich. Und ich war dann in meinem Schlafsack. Ich konnte mich nicht hinlegen und auch nicht mich hinsetzen, weil da bin ich sofort eingeschlafen. Ich musste stehen in meinem Schlafsack, weil es kalt war.
Oh Gott.
Dann bin ich so gehüpft in meinen Schlafsack und irgendwie dieser Schlafsack hat sich an den Dornen, die Dornen entwischt und ich war ständig und musste den Schlafsack so wegziehen von den Dornen und dann gehüpft und fast gefallen. Das war so absurd irgendwie, das Ganze. Und gesungen und alles möglich gemacht, damit ich nicht schlafe.
Ich bin bei dem Wort Widerstand so hängen geblieben, wo du ganz am Anfang gesagt hast, wo du zum ersten Mal in die Gemeinschaft gekommen bist, wie du selber auch als einer, der aus dieser Managementwelt Widerstand hat gegenüber von Gemeinschaften wie die oder gegenüber vielleicht Formulierungen. Also ich persönlich merke auch eine Stimme in mir rein, die Widerstand auslöst, wenn jemand sagt, obwohl ich es auch sage, aber meistens ein bisschen mit einem Augenzwinkern als Witz, ich lade dich herzlich ein.
Aha, ja. Das habe ich gehasst auch. Ja. Und jetzt sage ich selber als Seminarleiter.
Genau.
Ganz furchtbar.
Sättige Sachen, oder? Und ich habe mich mega gefragt, jetzt wo du das so erzählst, wie bist du mit dem umgegangen, mit diesen Widerständen? Und wir sind langsam in der Schlusskurve, aber die 2 Themen möchte ich kurz noch mit dir beleuchten. Mhm. Einerseits eben wie so, ich meine, man kann einerseits sagen, okay, Challenge accepted und jetzt schaue ich das mal beobachtend an und finde es noch spannend, was da passiert und so. Aber das hat immer für mich ein Stück weit auch mit dem Rollenspiel dann wieder zu tun, indem dass man irgendwie in etwas reintaucht, wo, wo man dann auch wieder von außen anschaut, genau, und nicht richtig annimmt.
Ja.
Und wie gehst du heute mit Widerständen um, wenn sie du hast?
Ja. Oh.
Ja. Zum am Schluss noch so ein krasses, genau, Thema.
Ich finde das eine total spannende Frage. Ich habe so viel mit Widerständen zu tun. Das gehört auch zu meiner Persönlichkeit. Und den Umgang mit Widerstand, das begleitet mich seit Jahren. Wie gehe ich mit dem um? Ja. Und was mir irgendwie klar geworden, irgendwann klar geworden ist, wenn ich Widerstände spüre, heißt das für mich, dass es ein Bedürfnis nach Beziehung, der gerade nicht erfüllt ist. Ja, ich gebe da ein gutes Beispiel. Ich war in dieser eben therapeutischen Ausbildung 3 Jahre lang mit einer Gruppe. Ich war so oft die Gruppe, denn ja, wir lernen etwas oder die Gruppe macht was. Und ich sitze da und koche mit meinen Widerständen und sage, was ist denn das für eine Blödsinn, dass wir jetzt lernen und wieso müssen wir so über Gefühle reden? Entweder das oder nach mir, also Selbstkritik. Was ist denn mit mir los hier und ich passe gar nicht dazu und diese Menschen sind so feinfühlig und ich gar nicht und das werde ich nie schaffen in dieser Arbeit, was mit so vielen eben Widerständen nach außen, nach innen. Und was ich denn, nein, das ist ein Prozess über die Jahre, was ich denn klar sehen konnte, mit viel Unterstützung von guten Lehrern und Therapeuten. In dem Moment gibt es einen tiefen Wunsch nach Verbindung. Ich möchte dazugehören. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich nicht dazugehöre und schäme mich dafür. Und dann projiziere ich es nach außen, nach innen, mache alles möglich. Aber die ganz simple, einfache Sache ist, ey, ich möchte jetzt mit euch in Verbindung sein. Ich möchte jetzt angenommen sein, so wie ich bin, in dieser Gruppe. Das fühlt sich mega verletzlich an. Es hat sich mega verletzlich an für mich, immer noch. Nicht einfach in einer Gruppe das zu zeigen. Und um dahin nicht zu gehen, generiere ich Widerstände. Und fühle ich mich dann trotzig und wütend und mache viel Gedanken, was alles, wieso sie falsch sind oder wieso ich falsch bin. Und wenn es mir dann gelingt, in dem Moment von Widerstand wirklich darin zu gehen, zu dieser Stelle, was ist mir gerade wichtig? Was wünsche ich mir jetzt? Was ist dieser verletzliche Ort, was so scary ist gerade? Das hat immer was mit Verbindung zu tun.
Hm.
Wenn ich dahin gehen kann, dann lösen sich diese Widerstände auf. Das kann auch sehr schnell gehen.
Was würdest du wünschen für die Businesswelt mit all dem Know-how und den Erkenntnissen, was du heute hast?
Hm. Vielleicht die grundsätzliche Frage, worum geht's hier? Wieso ist das uns finanzielle Wachstum und Gewinn und Marktanteil und wieso ist das wichtig? Wieso meinen wir, dass so wichtig ist? Und was, wonach sehnen wir uns? Diese Frage finde ich so immer so spannend. Wonach sehnen wir uns als Menschen? Und wenn da man wirklich reingeht, es gibt kein menschliche Sehnsucht, der nach finanziellem Wachstum geht. Es gibt eine Sehnsucht, ich selber zu sein, meinen Weg zu gehen, mit anderen in eine liebevolle Verbindung zu sein, mich zu verwirklichen. Die sind die menschliche Sehnsüchte, zu etwas Größeres zu gehören, damit meine ich auch die spirituelle Ebene. Wenn wir uns da einstimmen, mit dieser Sehnsüchte in uns, dann können wir die Menschlichkeit nicht mehr vergessen, was so oft der Fall ist in dem Businesswelt. Da wäre meine Einladung dazu, an Menschen, sich damit in sich zu verbinden. Was ist mir wirklich wichtig in dieses Leben?
Und das wäre dann auch die Frage, die man sich könnte stellen, wenn man jetzt, so wie du, irgendwie sich an einem Punkt fühlt, wo man ein Leben lebt, wo gar nicht sich nach dem Leben anfühlt, wo wirklich zu einem gehört.
Das sind sehr günstige Konditionen denn, damit diese Fragen einen fruchtbaren Boden haben zu wachsen. Ist vielleicht nicht nötig, dass man gerade in einer Krise ist, um sich solche Fragen zu stellen. Es hilft aber.
Krise hilft. Iran, wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Also wenn du ganz konkret fragst jetzt, ich bin dabei, ein Institut zu gründen mit einer Kollegin, die Barbara, mit der ich viele Seminare mache. Und wir gründen ein Gefäß für unsere Seminararbeit. Und das ist neue Website und neue Seminarangebot und viel nach außen zu gehen mit dem. Die alles sind Sachen, die für mich herausfordernd sind. Aus unterschiedlichen Gründen. Und wir wollen Mitte August einen Launch machen und damit live zu gehen. Und gerade ist das sehr dran. Und ja, ich investiere gerade viel von meiner Energie und Zeit daran. Das fühlt sich gut an und total außerhalb von meiner Komfortzone.
Super. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Und danke dir ganz herzlich für das inspirierende Gespräch.
Danke dir, Dominik.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dranbleiben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer ein, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media, Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.